Die heutige Folge wird dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Und mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes.
Oh, Casillas! Performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back, and it comes, Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again!
What a save!
Fantastic save!
Das Osterfest ist vorbei und auch der 27. Spieltag der Männer-Bundesliga ist vorbei. Und ja, wir legen euch jetzt einen Tag nach Ostern hier hoffentlich ein paar nette Eier trotzdem noch ins Osternest. Das bin nicht nur ich alleine, sondern auch Paul Reichelt ist wieder da. Paul, schön, dass es mal wieder klappt mit dir.
Kann man noch frohes Neues eigentlich sagen? Oder?
Also hier im Podcast schon, du bist zum ersten Mal in diesem Jahr hier. Also von daher.
Zuschauen, ja. Zuhören, frohes Neues, ja. Gesundheit, Glück, alles, was man braucht.
Gesundheit kann man brauchen, das weißt du leider nur zu gut, Paul, mit deiner Verletzung derzeit. Aber wir kämpfen uns jetzt hier beide durch diese Sendung. Nummer 88 ist es mittlerweile. Stehen wieder kurz vor einem Jubiläum. Und lass uns gleich mal reinstarten mit dem Topspiel dieses 27. Spieltags in der Bundesliga. Es war natürlich wieder Bayern gegen Dortmund. Dortmund schafft es nach, weiß gar nicht, 10 Jahren oder so gefühlt.
10 Jahre.
Mal wieder.
Auf jeden Fall lang.
10 Jahre. Ich weiß gar nicht, was der letzte Sieg durfte sein, glaube ich, unter Guardiola gewesen sein. Das war, glaube ich, so dieses komische 5:1, ja, so ein ganz komisches Spiel, so, ne?
Ja.
In der ersten Guardiola-Saison, ne? Dürfte das gewesen sein. Ja, Dortmund gewinnt wieder 2:0. Sowohl bei Dortmund als auch bei Bayern standen nicht die Stammkeeper im Tor. Manuel Neuer ist ja bekanntlich verletzt, musste ja schon während der Nationalmannschafts Länderspielperiode abreisen. Und für ihn stand Sven Ulreich im Tor, der beim 1:0. Ich habe es nur, ja, direkt an dem Abend war ich leider nicht. Konnte ich das Spiel leider nicht live sehen, habe dann nur im Chat eine Nachricht bekommen, dass so ein Ball Neuer eventuell gehalten hätte. Würdest du das Sven Ulreich bei diesem 1:0 durch Karim Adeyemi auch einen Vorwurf machen oder würdest du immer sagen, das war so ein gut geschossener und hart geschossener Ball von Adeyemi, der ist unhaltbar, da kann selbst Sven Ulreich nichts machen?
Also Vorwurf klingt halt immer so hart, er muss ihn haben. Ich gehe mit, dass wir sagen, okay, Neuer hält ihn vielleicht. Könnte durchaus sein, weiß nicht, ob er in dem Moment so ein bisschen wartet, ja, kappt Adeyemi nochmal ab oder kommt halt noch De Ligt mit einem Block oder so, mit einer langen Grätsche, dann ist er dann schon relativ, ja, konstant dran und dann berührt den Ball ja auch, also lenkt ihn, er gibt ihm ja schon eine gewisse neue Flugbahn, aber halt irgendwie wieder nicht genug, als ob, ja, vielleicht auch so ein Spannungsfrage ist, Kommentator oder in der Zusammenfassung ganz gut zusammengefasst mit, er erwischt ihn kalt, also so sieht es halt auch ein wenig aus.
Okay, aber findest du auch, dass, wir können ja erstmal auf Ulreichs Position eingehen, ich finde sogar, dass Ulreich sich ein bisschen zu weit Richtung kurzes Eck ziehen lässt, also er steht für mich, das sieht man auch nicht ganz so optimal, aber ich glaube ich, bei The Zone oder sowas, glaube ich, hatte ich auch eine Zusammenfassung gesehen, wo der Wickel noch, glaube ich, von oben so drauf war. Und da hat man schon gesehen, dass Ulreich so einen Tick zu weit in der rechten Ecke stand. Gemessen an den Szenen, die uns jetzt hier vom aktuellen Sportstudio vorliegen, werde ich natürlich alle, wie immer, in den Shownotes mit verlinken, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, euch das nochmal anschauen könnt. Finde ich, dass Ulreich schon einen Tick zu weit noch im kurzen Eck steht. Auf der anderen Seite natürlich, ne, die Situation hätte es hergegeben eigentlich, dass ein Schuss aufs kurze Eck folgt. Also Adeyemi läuft eher Richtung Grundlinie, schießt mit links, De Ligt macht den Weg nach innen eher zu. Da weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt als großen Fehler oder Fauxpas seitens Ulreich sehen müsste, dass er so weit.
Er ist halt auch lange noch in der Bewegung. Wir hatten das letztes erst in der Fortbildung von Rasenballsport Leipzig. Was ist wichtiger? Ist das die perfekte Position wichtiger oder der perfekte Stand in dem Moment?
Und, was kam raus?
Laut Rasenballsport Leipzig ist manchmal, kommt auf den Torhüter drauf an, Jan Sommer braucht wahrscheinlich noch besseres Positionsspiel als Manuel Neuer, einfach auch aufgrund von Größenunterschiede, aber ihre Meinung ist halt, dass das Stehen erstmal das Wichtigste ist, um daraus zu agieren. Und Neuer versucht, Ulreich versucht ja so lange wie möglich den Weg von Adeyemi mitzumachen und dadurch eröffnet sich halt erst halt wieder das lange Eck, weil er halt noch einen Meter macht, Adeyemi macht noch ein paar Meter mehr und weiß halt, dass solange Ulreich mitgeht, vielleicht kommt nochmal dieser Slot, wo er nicht mehr perfekt steht und deshalb, ja.
Ja, erwischt ihn so ein bisschen auf dem kalten Fuß und du hast es ja auch schon angesprochen, dass Ulreich zwar klar dran ist, aber den Ball keine, nicht mehr genug Führung gibt. Dieser blockt, oder ist ja auch kein klassischer Block so in dem Sinne, sondern eher so eine Hand-Fuß-Kombination, mit der er dort versucht, den Ball zu parieren.
Und das gegen Lauf, also eigentlich gegen Laufrichtung.
Genau, das geht auch so leicht gegen die Laufrichtung, ich wollte es gerade sagen, genau. Und dann dadurch dreht sich Ulreich auch noch so leicht halt auch weg und fällt dann auch nach hinten, also auf den Hintern, was man ja eigentlich in solchen Situationen gar nicht will, sondern man will ja trotzdem eher versuchen, nach wie vor nach vorn gerichtet zu sein. Also für mich ist es halt schon ein Kannball, den ein Bundesliga-Torhüter halten kann, aber nicht muss, weil es eben auch, du hast es schon angesprochen, diese Bewegung, die Adeyemi nach außen macht.
Ja, schlau vom Stürmer. Auch, von dem auch schlau vom Stürmer einfach. Den Torhüter so lange wie möglich halt Winkel abschätzen zu müssen. Irgendwann vielleicht, den wieder öffnet.
Ja, und auf der anderen Seite hatten wir jetzt mit Alex Meyer einen Torhüter, der jetzt erneut gespielt hat. Kobel ist schon wieder ausgefallen, muss man ja sagen. Ich glaube, Meyer hat jetzt sein 8. Spiel in dieser Saison gemacht. Wie blickst du generell darauf? Also gefühlt ist Kobel ja schon zu oft einfach verletzt, ne?
Ist ein bisschen schade, Ding auch für ihn, weil er schon einer der talentiertesten wahrscheinlich in der Bundesliga ist und auch mit Ambitionen Richtung internationale Vereine schaut. Aber muss halt auch sagen, Alex Meyer.
Das verkaufst du aber den BVB ganz schön unter Wert.
Also. Ja, wie gesagt, aber wir wissen ja, was so spekuliert wird und was für Optionen für ihn wahrscheinlich gibt oder wer dran ist. Und natürlich, meiner Meinung nach, hat der BVB auch immer Glück, dass er halt noch nicht wirklich in der Nationalmannschaft so angekommen ist, weil sonst wäre natürlich die Bühne noch größer für ihn vielleicht, aber trotzdem Alex Meyer, gefühlt seit Jahren, weiß nicht, BVB-Fans müssen sich eigentlich keine Gedanken machen, wenn Alex Meyer am Tor steht.
Ich immer drüber reden, also, immer. Ich wollte es gerade sagen, also er weckt jetzt ja auch Begehrlichkeiten, was man so liest, dass er sich zwar in Dortmund sehr, sehr wohl fühlt, aber laut eigenen Aussagen oder laut Berateraussagen, ich habe es heute bei Transfermarkt überflogen, ist er trotzdem ein ambitionierter Torhüter, der immer versucht, quasi die nächste Herausforderung zu suchen. Und es würde mich jetzt nicht wundern, mir fällt jetzt zwar auf den ersten Blick kein Team ein, was ihn jetzt unter Vertrag nehmen könnte, weil auch der Bedarf gar nicht so groß ist, ob das jetzt nur in Wolfsburg ist oder gut, da würde vielleicht Stuttgart da in Frage kommen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
Aufsteiger, Hamburg.
Oder genau, Hamburg, wenn Heuer Fernandes nicht bleibt oder Matteo Raab das Vertrauen doch nicht bekommt, dann wären das, glaube ich, so Teams, die einen Alex Meyer auf jeden Fall gebrauchen könnten, weil er, wie du schon sagst, immer sehr, sehr solide spielt, macht eigentlich sehr, sehr wenig Fehler und ich finde ihn auch den Ball am Fuß sehr gut. Deswegen, ist das auf jeden Fall ein Torhüter, der das dieses Schaufenster derzeit schon sehr für sich nutzt und einfach immer da ist, wenn er da gebraucht wird.
Aber ich glaube, es ist auch eine sehr geprägte Saison, auch von zweiten Torhütern, also egal, wo man jetzt hinguckt. Es gibt schon viele Teams, die einen guten zweiten, also einen guten Backup haben oder halt sogar auf Augenhöhe, welche wie Blasic, Gulaschi, hier haben wir neuer Ulreich, auch trotzdem auch bei Leverkusen, Kova, der ja trotzdem internationale Spiele bestreitet und eigentlich auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt sehr souverän bestritten hat. Also das ist schon meiner Meinung nach auffällig, wenn ich überlege, ein paar Jahre zurück, ob es das schon mal so gab, dass halt so ein Gleichgewicht auf dieser zweiten Position herrscht bei so vielen Teams.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, so ein hohes Niveau gab es ganz selten. Also es gab ja mal so diese Phasen, als Bayern so mit Pepe Reina das so versucht hat, so zwei Torhüter auf wirklich hohem Niveau da ins Rennen zu schicken. Aber man sieht jetzt eben auch, dass viele Mannschaften einfach Torhüter haben, die jetzt, siehe Manuel Neuer, siehe Pete Gulaschi, auch Wolfsburg mit Perwan und Castells.
Gladbach, genau.
Eigentlich. Gladbach, ja, ähnlich. Oh, wobei natürlich. Genau. Genau. Dass viele Torhüter auch, vor allem auch, sieht man extrem bei Radetzky, dass Torhüter, die jetzt in den letzten Jahren sehr viel gespielt haben, auch mitunter überspielt wirkten und nun mittlerweile bei Leverkusen ist es eben am deutlichsten zu sehen, dass ein Kova eben den Radetzky dann auch ermöglicht, mal sich Pausen zu nehmen während dieser englischen Wochen, während der Europa League Spiele und dass das Radetzky in seinen Leistungen insgesamt natürlich gut tut. Das ist schon sehr auffällig, da bin ich bei dir, das gab es in den letzten Jahren so noch nicht und ist sicherlich auch ein Grund, und liegt sicherlich auch darin begründet, dass die Vereine jetzt ja hier und da mehr Geld zur Verfügung haben als in den letzten Jahren und dann das Geld anstatt irgendwie noch in den starken dritten, vierten Flügelstürmer zu setzen, dann nochmal auf den Torhüterposition nachzulegen und nicht immer nur auf den U19-Torhüter zu vertrauen. So schade das auch für den Nachwuchs hier und da ist. Paul, wir machen mal weiter mit dem nächsten Spiel zwischen Werder Bremen und dem VfL Wolfsburg. Wolfsburg gewinnt endlich mal wieder beim Debüt von Ralf Hasenhüttl mit 2-0. Und ja, das lag letztlich auch daran, dass Wolfsburg in der ersten Halbzeit ein Tor erzielt hat, was für viele eigentlich ein Foul war. Also Riedle Baku tritt die Ecke von der Seite rein und Zetterer stürzt sich dort ins Getümmel und wird augenscheinlich von mehreren oder mindestens von einem Wolfsburger Spieler dort behindert. Findest du, dass Zetterer dort raus muss? Ist er dort richtig rausgegangen? War es überhaupt ein Foul? Also gut, wir müssen jetzt hier keinen Schiedsrichter-Podcast machen. Dafür gibt es andere, die das mehr bewerten sollen. Wir können sie erstmal nur aus reiner Torhütersicht bewerten, ob er überhaupt erstmal rausgehen muss.
Also als erstes würde ich, weiß nicht, ich finde seine Aufteilung vorne am kurzen Pfosten ganz komisch, weil er hat ja noch einen weiteren am Fünfer ganz vorne und dann ist halt eins gegen eins am kurzen Pfosten und ich würde halt schon mal, weiß nicht, was der Gedanke dahinter ist, aber eher schon mal die Aufteilung schon mal verändern. Somit, wenn die Aufteilung anders wäre, müsste er halt nicht hin, weil dann wäre Wolfsburgs erster Pfosten halt gedoppelt, also Bremen in der Verteidigung in der Überzahl. Und somit hätte er vielleicht einfach mehr Sicherheit und müsste da gar nicht hin.
Das ist ja sozusagen Duxch ein Stück, also Duxch war derjenige, der so an dieser Querlinie vom Fünfer steht oder an dieser senkrechten Linie vom Fünfer.
Meiner Meinung nach unwahrscheinlich, wo soll der Ball da runterkommen? Also ist eigentlich ein toter Mann, er wird zu 99% überspielt. Aber wenn er da ein Kopfballduell gewinnt und ihn rausköpft, ey, dann Halleluja, aber den hätte er halt auch 3 Meter, wenn er 3 Meter tiefer steht, gewinnt er dann wahrscheinlich trotzdem. Und somit hätte etc. halt damit wahrscheinlich ein bisschen besser einfach sich gesichert oder sein Tor gesichert.
Ja, und etc. hat ja trotzdem auch dann die ganze Zeit, sieht man auch in die Kameraeinstellungen, die ganze Zeit mit einem Wolfsburger Eingreifer zu tun. Glaube ich, Aster Franks war es, meine ich. Warum dann Anthony Jung war es gar nicht, war glaube ich Veljkovic, der dort eigentlich hätte die Wolfsburger wegdrücken können müssen vorher, weil der war eigentlich die ganze Zeit ein freier Spieler.
Genau, die nächste Sache, auf jeden Fall einen zwischen ihn und Wolfsburger Angreifer bringen, einfach als Schutz, aber dass du noch einen gewissen Block hast. Wenn wir dann über Foul reden oder nicht, sage ich ehrlich, in der Landesklasse oder in der Landesliga würde es wahrscheinlich auch nicht gepfiffen.
Okay. Findest du, dass das Zetterer quasi nicht konsequent genug hingegangen ist?
Ja, das ist jetzt die Frage, wo setzen wir an? Setzen wir das Maß in der Bundesliga, wo Tore geschützt werden, wo ich immer der Fan davon bin, weil ja halt einfach auch manchmal so Sachen sind, die nicht passieren dürfen. Mhm. Oder halt ein Amateurniveau, was ja eigentlich nicht das Ziel ist, wo oftmals Tore nicht so geschützt werden oder oft dann halt weggeguckt wird oder halt nicht richtig hingeguckt wird, weil einfach die Wahrnehmung da noch nicht so gebildet, also noch nicht so spezifisch wahrscheinlich ist, auch für Schiedsrichter, weil die natürlich auch nicht so ein Kollektiv haben. Jedoch muss ich sagen, faul ist es halt meiner Meinung nach, was man in den Bildern nicht ganz sieht, wenn er den Arm trifft oder den Arm von Zetterer berührt und er den deswegen nicht richtig rausfausten kann, sieht es schon wieder nach faul. Nur wegen dem Körperkontakt finde ich es auch ein bisschen wenig. Wenn aber der Arm oder die Arme halt eingeschränkt werden und er deshalb den so ein bisschen drüber rutschen lässt, weil da reicht ja wirklich ein Tick Berührung, dass du deswegen nicht triffst mit der Faust oder nicht, dann gehe ich wieder mit faul.
Ja, dann genau, also ich glaube auch, dass weil Zetterer wird ja nicht aktiv behindert, sondern er wird ja quasi nur, ja, wie es bei Feldspielen auch der Fall ist, wenn die Ecke jetzt reinkommt, einfach nur geblockt sozusagen. Ja. Ne? Also stellt sich quasi ein Wolfsburger dort in den Weg und man sieht es nicht, finde ich, groß, dass da irgendeine Handlung in Richtung Zetteras Arm oder sowas geht tatsächlich. Ne?
Ja, also zumindest auf den Bildern nicht. Aber wie gesagt, wenn er, weiß nicht, wenn man den ersten Pfosten besser besetzt und er sich noch einen Blockspieler holt, dann wird er wahrscheinlich gar nicht das Bedürfnis haben, dahin zu gehen. Weil er weiß, dass da eigentlich schon 3 vor ihm sind und er den Ball zu 99% eigentlich eh nicht bekommt.
Mhm. Da ist mir auch noch eine ähnliche Szene dann einen Tag später eingefallen. Ich hatte dann City gegen Arsenal noch geschaut. Am Sonntagabend oder am Sonntagnachmittag. Da war auch so eine ähnliche Szene. Auch hat City eine Ecke geschlagen, auch auf den ersten Pfosten. Und für Raya, den Keeper von Arsenal, war es recht schnell klar, okay, ich komme jetzt hier nicht hin, weil da halt viel zu viel los wäre. setze ich mich klar nach hinten ab, versuche irgendeine klare Aktion zu haben, irgendwie den Ball hinten zu parieren. Wäre das ist aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit für Zetterer gewesen, dass er quasi ganz wegbleibt und ja, sich halt auf seine Zielverteidigung fokussiert?
Das hat wahrscheinlich auch wieder Philosophiefrage, ne? Ja. Also da gehen wir wieder auch, wie er es will, weil es wird ja einen Grund haben, warum Bremen so in der Zielverteidigung steht oder halt mit Standardtrainer sich irgendwas erarbeitet, wie sie das verteidigen wollen. Und wenn, ja, Philosophiefrage meiner Meinung nach. Mhm. Okay. Ich finde dann immer dann, trotzdem, so siehst du halt doof aus. Ne? Deshalb reden wir heute über ihn, weil da irgendwo was nicht gepasst hat, wenn er wegbleibt, wäre entweder durchgegangen oder vielleicht wäre jemand per Kopf reingegangen, aber ja. Mhm.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Aber lass uns trotzdem auch noch auf was Positives blicken von etc., denn er hat dann Bremen zwischenzeitlich oder nochmal im Spiel gehalten, als Kevin Behrens war es, glaube ich, dort Maier auf der rechten Seite im Strafraum dort in Szene setzte, dann hat etc., finde ich, sehr, sehr gut gemacht, als er diese 1 gegen 1 Situation dort gelöst hat, indem er einfach super diesen Kreuzschritt gesetzt hat und dann aus diesem Kreuzschritt heraus schon in diesen großen Block reingeschoben hat, hat dann mit dem rechten Bein, was quasi das kürzere Bein in dem Fall war, ne, also hat das linke Bein ausgefahren, den Ball dann noch pariert hat, so mit der Oberschenkel, Hüfte, fand ich eine Top-Szene, hat er, finde ich, gut gemacht, mir hat das Tempo einfach gut gefallen, das gefällt mir bei ihm generell, dass er so ein sehr, sehr agiler Torhüter ist, also viel Meter. Das war, finde ich, ne, was Positives auf jeden Fall.
Extrem viel Meter gemacht, im Standbild, wenn man das Standbild anhält, dann, ja, super Position, da bleibt vom Winkel her gar nicht so viel, was man dann noch treffen kann, ne? Dann hast du nur noch die Zone zwischen Beinen unter der Achse, ein bisschen über Schulterhöhe, wo du eigentlich nur noch treffen kannst.
Mhm. Ja, und das war dann eben für Maier recht schwierig, weil ja auch die Distanz, die etc. genau, dort hergestellt hat, extrem kurz war.
Ja.
Ja. Das war eine wirklich sehr, sehr gute Szene und Perwan hat ja, glaube ich, auch noch eine sehr gute Szene, wo er dort einmal gut abgetaucht ist in der ersten Halbzeit schon. Da stand es auch 0-0. Also unterm Strich war ich dann zumindest, was ich so in den etwas längeren Ausschnitten gesehen habe von beiden, unterm Strich, glaube ich, so recht zufrieden.
Im Endeffekt hätten wir auch den Eckball noch verteidigen können, also so ist er auch nicht.
Ja, also, genau, ja. Dieser Nachschuss, der in der Reihe geht, genau,
ist bestimmt mitverschuldet, aber.
Ja, nicht allein verschuldet, das auf jeden Fall. Dann würde es mich mal interessieren, wir gehen jetzt mal weiter zum Spiel zwischen Gladbach und dem SC Freiburg. Da gab es nämlich ein Comeback, nach fast 7 Monaten kehrt Jonas Omlin wieder ins Tor, der Fohlen zurück und ja, hat sich direkt mal 3 Gegentore gefangen. Bei dem ersten Gegentor, da kam noch über Twitter noch eine Frage rein, über die Twitter-Community. Großen Dank dafür. War die Frage, ob Jonas Omlin sich da hätte anders verhalten sollen. Also wir haben dort einen Ball, den Merlin Röhl dort auf die rechte Seite des Strafraums ablegt, auf Eckestein. Der schließt dann ab. Der Ball wird dann abgeblockt von Netz, meine ich. Der Ball fliegt dann im hohen Bogen einmal quer durch den Strafraum und einen langen Pfosten köpft dann oder schiebt dann Gregoritsch ein mit dem Fuß. Wäre jetzt die Frage, kann Omlin da vorher noch rausgehen oder war die Situation einfach zu unübersichtlich? Also Suggestivfrage natürlich, ne? Aber
es war, wir hatten es ja vorhin, es war ja keine unumstrittene Wechsel auf der Torwartposition, klar. Captain ist halt immer auch so ein Ding. Was ich finde, das ist halt eine extrem spielnahe Situation, die du halt wahrscheinlich besser verteidigst, wenn du halt jetzt schon 24 Bundesligaspieler dieses Jahr hattest, weil das zu trainieren, diese Antizipation, wo kommt er runter, so eine Situation wirst du nie im Training nachstellen können, einen abgefälschten Flankenball, aber das hast du ja ganz selten und dann ist halt seine Bewegung als erstes erstmal Richtung Grundlinie und dann agiert er damit eine Art V, er setzt sich ab und müsste dann wieder nach vorne, was halt in dem Moment wird der Weg halt extrem weit, so wie es halt jeder in der Grundschule hatte. Die Hypotenuse ist immer das Längste.
Stark.
Das Längste heißt aber, dass die Katheten außen, das V, immer länger sein müssen als die Hypotenuse zusammen.
Schön, dass wir jetzt hier nach Geometrieunterricht machen, Paul. Also, ahne ich daraus, oder meine ich rauszuhören, Paul, dass Omlin hätte vorher rausgehen müssen und der Katheter entlang.
Wenn er den richtig einschätzt, dann klar, wirst du es wahrscheinlich seitlich, aber dann fliegt er auch rückwärts über dich, heißt, du kommst auch in einem Hohlkreuz vom Fausten her, kannst nicht in den Ball reingehen, siehst auch nicht, was in deinem Rücken passiert, wer kommt da, mit wie viel Tempo kommt er, ist halt schon eine natürliche Bewegung, meiner Meinung nach, sich da erstmal abzusetzen.
Ja, also ich finde es, wie gesagt, auch, ich würde da unbedingt gar keinen Vorwurf auch hier an dieser Stelle machen, weil er ja erstmal davon ausgeht, okay, jetzt kommt ein Schuss aufs Tor und dann musst du dich ja quasi erstmal wieder umstellen von Zielverteidigung auf Raumverteidigung in dieser kurzen Zeit. Und dann war es ja auch keine, also für mich ist halt der Hauptgrund auch, es war keine klare Situation, war gar nicht zu erkennen. Und er selber trifft ja trotzdem eine klare Entscheidung, indem er sich halt frühestmöglich nach hinten absetzt und sich versucht, in irgendeine Zielverteidigungsposition zu bringen. Wenn Gregoritsch den Ball vielleicht etwas weiter nach links setzt, von Omlin aus gesehen, dann reden wir vielleicht über eine sehr, sehr gute Parade, weil er sagen wir, hey, verschafft sich da wunderbare Reaktionszeit, hat er gut gehalten. Aber in dem Fall war es für mich irgendwie nicht ganz so
unwahrscheinlich ein Spin, wo du in den ersten paar Metern gar nicht erkennst, was wird denn überhaupt aus dem Ball. Aus dem mehr Spin nach innen, dann geht er vielleicht sogar aufs Tor oder so. Dann ja.
Übrigens bei Omlin fand ich auch interessant, also weil wir ja immer mal über Manuel Neuer uns hierzulande aufregen, dass er scheinbar in Deutschland so einen Sonderstatus hat beim DFB-Team. Aber Omlin war jetzt auch bei der Schweizer Nationalmannschaft eingeladen beim Lehrgang, obwohl er jetzt, wie gesagt, seit einigen Monaten gar nicht gespielt hat, aus einer langen Verletzung kam. Hatte aber, glaube ich, eher die Gründe, dass er mal wieder mit dem Torwart-Team dort trainieren soll, auch mit Patrick Folletti dort irgendwie trainieren soll. Hat mich nur so ein bisschen gewundert, dass er auf einmal da direkt mit dabei war. Kam wahrscheinlich eh bloß als Torwart, als Trainingstorhüter dort mit.
Aber keine schlechte Qualität.
Ja, absolut.
Torhüter ist schon was richtig, die Schweizer.
Absolut, absolut. Wir schauen mal auf das 2:0. Auch wieder so eine ganz komische Situation. Also Gregoritsch feuert den Ball von der linken Seite im Strafraum dort Richtung Mitte. Omlin wehrt den Ball dann erst gut ab. Ist so eine Art Raumverteidigung. Dann war es wieder Merlin Röhl, der den Ball dann mitnimmt und von halb rechts aus, Stürmer sich natürlich wieder gesehen, aufs kurze Eck schießt. Und bei kurze Eck ist ja immer so, ist eigentlich Torwart-Eck. Aber ich finde hier eigentlich, würde ich ihm, also Omlin, keinerlei Vorwurf machen, weil ich finde, das Hauptproblem ist eigentlich die Art und Weise, wie Robin Hack versucht, diesen Ball dort zu
maximal zu unglücklich für den Torhüter. Also schlechter kannst du es eigentlich nicht verteidigen oder nicht schwerer deinem Torhüter machen, wenn du attackierst den Ball, nimmst eigentlich ja in dem Moment den Winkel, den Ball zu sehen und springst dann aber einfach nur hoch und der Ball geht unter dir durch und kommt verdeckt dadurch aufs Tor. Also,
ja, genau, also Omlin positioniert sich quasi schon so, du hast eben schon gesagt, dass er diesen Schusskanal erstmal aufmacht oder in diesen Schusskanal drinsteht. Sprich, Robin Hack macht eigentlich die kurze Ecke zu, steht etwas rechts von Merlin Röhl, den Torschützen, und Omlin halt ein Stück weiter zur Mitte hin, in dem Wissen oder in der Hoffnung, will ich besser sagen, dass der Mitspieler doch diese Kurzecke bitte zumacht und auch blockt, aber ja, Hack springt ja gefühlt 2 Meter hoch, macht eine Pirouette und dann ist dieser Dummy dann eigentlich ähnlich wie bei so einer Mauer eigentlich komplett offen, wertlos, und dann ist die Kurzecke komplett offen. Also ich finde eigentlich die Positionierung von Omlin recht mutig. Also ja, das finde ich gut. Ich finde, das feiert das eh, wenn Torhüter so die Mitspieler mit einbeziehen und da sich auch mutig dort im Tor positionieren, aber ja, ist halt jetzt hier leider schief
gegangen. Im Endeffekt wägt er ja auch nur das Schussfenster damit ab. Wo kann er denn überhaupt hinkommen, wenn alle normal stehen bleiben? Klar kann er immer noch abgefälscht werden oder dann trotzdem mal durch die Beine gehen oder so. Aber das ist halt schon sehr fahrlässig verteidigt.
Ja, es ist halt immer so, dass das Ding, ich erinnere mich da immer wieder an Peter Schmeichel. Nee, doch, Peter Schmeichel ist der Alte von beiden, ne? Kaspar Schmeichel ist der Sohn, genau. Der wollte von seinen Verteidigern auch nie, dass die irgendwelche Schüsse blocken, sondern halt immer durchlassen. Hat Hack hier in dem Fall wahrscheinlich ein bisschen zu ernst genommen, den Ratschlag. Nehme ich mal an. Also überhaupt sich erst in das Schussfeld reinstellen und dann wegdrehen, ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss, glaube ich.
Ja.
Ja. Du hast ja vorhin schon angesprochen, also ist ja auch kein Torwartwechsel, der jetzt komplett geräuschlos davon stattengegangen ist. Ist natürlich klar, Omlin war Kapitän vor dieser Saison, kam letztes Jahr im Winter für fast 10 Millionen nach Gladbach. War damals dieser Nachfolger von Jan Sommer. Und kommt jetzt wieder rein nach langer Verletzungspause von dem Moritz Nikolas, der ja seine Sache eigentlich gut gemacht hat. Wie blickst du auf diese Personalentscheidung?
Das hat meiner Meinung nach, wie gesagt, da sind ja so viele Faktoren drin. Ist ja glaube, meiner Meinung nach schon relativ lange wieder im Training aktiv.
Du bist ja Ende letzten Jahres oder so, glaube ich.
Ja, schon ein Stück jetzt her. Und dann ist halt, ja, Positionsfrage auch im Team, ne, was wahrscheinlich auch eine große Rolle spielt. Das gleiche haben wir ja bei RB eigentlich zurzeit mit Gulaschi, Blaswich, die da sich immer wieder irgendwie duellieren und dann, ja, vielleicht auch Entscheidungen kommen, die man von als Außenstehender vielleicht nicht unbedingt gleich versteht, aber das jetzt an einem Spiel festzumachen, ob das die falsche Entscheidung war oder ob das die richtige war, das finde ich immer ein bisschen gewagt, weil, ja, auch Kommunikation ja groß ist, Ausstrahlung, ja, was wir vielleicht gar nicht so sehen, was da noch mit drin ist.
Würde ich tatsächlich auch gar nicht machen, dass jetzt nochmal diesen Spiel festmachen, weil, was man auch sagen muss, also Gladbach spielt ja derzeit auch einfach nicht gut, hat augenscheinlich so einen, jetzt kommt wieder die Führungsspielerdebatte, das ist bei Gladbach ja augenscheinlich, dass die Mannschaft in vielen Momenten einfach nicht resilient genug wirkt, wie Daniel Farke es früher immer zu sagen pflegt in Gladbach. Und dass Omlin mit seiner Erfahrung da einfach so ein Spieler sein kann, der dieser Mannschaft Sicherheit gibt, dass das ein Moritz Nikolas nicht sein kann, der jetzt seine erste Bundesliga-Saison spielt und ja auch nicht als Stammtorhüter eingeplant war, ist auch völlig klar. Deswegen kann ich diesen Wechsel durchaus verstehen, der das jetzt so gemacht hat. Und Omlin, der damals schon als Torhüter oder als Stammtorhüter verpflichtet worden ist, ihn jetzt weiterhin so das Vertrauen zu geben. Also es war jetzt für mich jetzt weniger überraschend. Also es hat mich eher gewundert, dass es jetzt schon wieder so lange gedauert hat, weil er, wie du vorhin schon sagtest, schon recht lang wieder im Training war und man ja eigentlich schon gefühlt zu Jahresbeginn damit gerechnet hat, dass er wieder kommt. Aber auch da werden wir die nächsten Wochen sehen, Paul, wie es da weitergeht. Wir machen jetzt mal weiter mit dem Spiel zwischen VfB Stuttgart und dem ersten FC Heidenheim. Und da, ja, es war wieder so ein Spiel, bei dem man auf jeden Fall auf die Tore schauen muss, deswegen wird es natürlich auch hier besprochen. Unter anderem auch dieses zwischenzeitliche 2:1. Also die haben da einen Tim Kleindienst, der den Ball aufs Tor köpft. Und Nübel, ich weiß nicht, ob der Ball zu heiß war, ob es eine heiße Kartoffel war, aber Nübel fängt den Ball nicht. Laut eigener Aussage hat er sich da schon gedanklich auf den Gegenangriff vorbereitet. Der Ball kommt aufs Tor, recht zentral, recht auf Mann. Nübel kommt eigentlich klar mit den Händen dahinter und der Ball flutscht ihm so bisschen aus den Händen und er legt sich bald ins eigene Tor rein.
Was sagen wir dazu? Was,
ja, das ist ja, du bist der Gast, bitte. Deswegen habe ich dich eingeladen, Paul. Ich hoffe, du kannst mir jetzt hier
lange
noch irgendwas beibringen.
Was, wie man was analysieren will, aber so eine wirkliche Erklärung findet man halt einfach nicht. Weil, ja, es gibt keinen plausiblen Grund, warum man den eigentlich nicht fängt, weil das weiß er am besten, dass er den eigentlich von 1000 Mal wahrscheinlich 999 Mal fängt. In dem Moment halt nicht. Obwohl er jetzt in dem Spiel auch ein, zwei Dinger schon drin hatte, wo er ein bisschen unten drunter durchfliegt, was vielleicht dann halt damit reinspielt, dass er halt in dem ja nicht ganz so gut drin war und da sehr Probleme hatte bei hohen Bällen. Und dass er wahrscheinlich vielleicht auch im Kopf ein bisschen, ja, da schon ja, ein bisschen Angst hatte oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, Spekulation,
ja, selbst dann darf es nicht passieren, Angst, Durchschläge hin oder her, das war ein Kopfball, der jetzt auch keine 1000 km hatte, auf Mann.
Ich finde es dann immer gut, wenn man dann Amateursport guckt, wenn man dann mal einen Fehler macht, und dann sieht man ein paar Bundesliga-Torhüter, die auch Fehler machen, die das 6-7 Mal die Woche trainieren, das ist immer super, trotzdem, muss ich sagen.
Genau, das sieht man auch, dass man da jetzt gar nicht so weit dann, was zumindest das angeht, nicht so weit davon entfernt ist von den großen Profis.
Bei durchaus kann man bei dem Ball sagen, den hätte ich vielleicht wirklich gehalten.
Ja, ich würde es mir auch noch zutrauen. Und ich stand auch seit einiger Zeit nicht mehr im Professionellen oder in einem großen Amateur-Tor. Aber selbst da hätte ich es mir auch wahrscheinlich zugetraut. Wir können es wahrscheinlich darunter verbuchen. Passiert halt, ist halt blöd gelaufen. Soll nicht passieren, aber ist nun mal eben passiert.
Aber Jahresrückblick ist auf jeden Fall mit drin.
Im Jahresrückblick definitiv. Und das kann sich Nübel auf jeden Fall der Sache sicher sein, dass er dort in diversen wahrscheinlich auftauchen wird. Problematischer fand ich dann allerdings, dass seine Rolle beim 2:3, wir hatten dort eine Situation, in der Erin Dingci auf der rechten Seite den Ball Richtung zweiten Pfosten bringt. Erneut war dort Tim Kleindienst zur Stelle, der dort einköpft. Ja, es war halt so eine Situation, du hast vorhin schon angesprochen, Nübel ist durch oder unter einigen Flanken dort hindurch gesegelt, so auch hier. Erstmal die Frage, bist du mit seiner Ausgangsposition zufrieden? Also er steht ja recht mittig im Tor, als die Flanke kommt. Oder ja, fast so im ersten mal, Drittel so, also ja, so eine Zwischending aus erste Drittel, Mitte so, ne?
Antizipiert das halt, eigentlich finde ich es schlimmer, weil er es ja eigentlich so antizipiert, dass die Flanke nur dahin kommt. Er zeigt ja sogar noch Kleindienst als Spieler an, wer gedeckt werden sollte, dass er den trotzdem halt nicht bekommt. Also klar, mhm, wir können jetzt diskutieren, ja, müsst ihr weiter rein, aber dann kriegt, also dann sieht er ja auch nicht besser aus. Ja, antizipiert das ja schon relativ früh, dass er, okay, wenn es gut geht, hat er alles richtig gemacht, aber dass er dann halt trotzdem es nicht schafft, diesen Ball zu erlaufen oder halt da überhaupt aktiv zu agieren, weil er schafft es ja nur in einen toten Raum. Im Endeffekt ist er zu weit weg, um die Flanke in der Luft zu attackieren. Jedoch ist er auch zu nah, um auf den Ball zu reagieren nach Kopfball.
Mhm. Ja, das stimmt. Und ich würde dann noch mal kurz meine Aussage von vorhin bezüglich seiner Grundpositionierung ein bisschen revidieren, weil das ist schon ganz klar erstes Drittel. Sieht man auch in dieser Draufsicht von oben, dieser ersten Wiederholung beim Sportstudio, dass er schon klar im ersten Drittel steht. Und da finde ich, Dingchi ist natürlich ein ziemliches Schlitzohr, ne? Der schießt auch gerne mal dort eine, die vielleicht direkt drauf, aber trotzdem, wenn er das dort macht, sobald er natürlich noch reingeht, dann hat er es vielleicht gut gemacht, aber wie du schon sagtest, der Nübel zeigt vorher an, dass Waldemar Anton und Wagnermann dort Kleindienst zu decken haben, weil er der klare Zielspieler ist. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich bei seiner Größe. Und da finde ich, muss Nübel sich einfach viel, viel eher noch ein Stück zur Mitte hin absetzen, dass er einfach ein bisschen mehr Zeit hat, auf die Flugbahn des Balles oder der Flugbahn der Flanke dort zu reagieren. Also da schon einfach die Grundpositionierung muss eine andere sein.
Ja, im Endeffekt auch, weil in Laufrichtung agiert er eh schneller, also ist eh leichter zu reagieren. Ja. Den Meter könnte er noch machen. Aber dadurch, dass er auch die Laufrichtung dadurch ändern muss, fehlt ihm da einfach ein bisschen Geschwindigkeit dann auch, was immer schwieriger ist.
Mhm. Ja, genau, es ist immer schwieriger, ne? Rückwärts zu laufen, abzuspringen, als nach vorne zu laufen und dann abzuspringen. Deswegen, ja, mindestens, finde ich, muss er in der Mitte stehen, dort ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr schnuppern einfach in so einer Situation. Aber ja, vielleicht war es einfach so diese, da würde ich vielleicht so diesen Angstgedanken schon mit eher reinziehen als bei diesem 2:1 oder 1:2, welches wir vorher gesehen haben. Tatsächlich. Wenn wir zu Nübel nichts mehr zu sagen haben, Paul, gehen wir mal weiter zu seinem Gegenüber, nämlich Kevin Müller, der, finde ich, auch eine gute Partie gemacht hat. Also gerade im ersten Durchgang einige gute Situationen gehabt, wo er sich halt so Kevin Müller-like einfach so in jeden Ball reingeschmissen hat. So wie ich es halt irgendwie von einem Aufstiegstorhüter so erwarte. Technisch nicht immer komplett sauber, aber dafür halt schmeißt sich jemand jeden Ball rein. So, das finde ich, ist das Mindeste, was man von so einem, Anführungsstrichen, Oldschool-Keeper dort erwarten kann. Manchmal lässt er sich aber, finde ich, ein bisschen zu sehr ziehen oder ist in seiner Positionierung nicht ganz sauber. Und das finde ich auch so beim 2:1. Also, da wird Girassi, legt Angelo Stiller den Ball dort ins Zentrum rein, der dann im Strafraum dort zum Abschluss kommt. Und Müller schiebt recht früh schon aus dem Tor raus. Steht so 6-7 Meter vor seinem Tor, auf jeden Fall weit außerhalb des 5-Meter-Raums. Und steht irgendwie auch so ein bisschen im Niemandsland. Also Stiller hat ja trotzdem immer noch so einen Verteidiger so in den Hacken drin. Wie hast du Müller hier gesehen?
Ich finde auch, also er macht ja relativ früh schon die Bewegung nach vorne, aber er beendet sie halt einfach zu früh. Ich sag mal so, wenn er noch 2-3 Meter, dann muss vielleicht Stiller auch nochmal überlegen. Vielleicht kriegt er noch ein Verzögern, dass sein Verteidiger wieder ins Spiel kommt. Aber so, er hat keine Position, wo das Tor wirklich klein hinter ihm wird. Also das aus stiller Sicht wird er noch genug Platz haben, also genug Raum sehen, um den halt zu machen, was er dann auch macht. Und deshalb wird er schon erwartet, dass er da halt noch ein paar Meter entgegenkommt, auf jeden Fall, um den Raum noch zu nehmen.
Mhm. Du hättest ihn schon ein bisschen weiter vorne dann noch gesehen.
Wenn er den Schritt macht und das so entscheidet, dass er einen 1-gegen-1 will, dann muss er es halt durchziehen, aber er ist jetzt, ja, lass es 9, 10 Meter sein, ist halt ein toter Raum dann einfach.
Mhm. Schön, du bist ja eh ein Fan davon sozusagen, ne? Die Entscheidungen, die man trifft.
Wie gesagt, wenn er noch 3, 4 Meter davor ist, ist das Tor viel kleiner und Stiller muss viel länger überlegen, wo schieße ich ihn hin, und damit eröffnest du vielleicht deinen Verteidiger einfach nochmal ein Fenster, da in die Aktion zu kommen, so.
Mhm. Ja, ich glaube auch gar nicht, dass Stiller noch große Möglichkeit gehabt hätte, noch einen Kontakt zu nehmen. Ja. Also als Stiller schießt, ist er eigentlich schon hingefallen. Also ne, ja, halb zugesehen, halb sank er dahin. es war jetzt auch kein harter Abschluss, den Schiller da aufs Tor abgegeben hat.
Zudem ist wahrscheinlich einfach auch noch auf dem falschen Fuß erwischt, wahrscheinlich das Gewicht, ja, einfach noch zu sehr auf den rechten, dass er den halt einfach gar nicht mehr in den Block fahren kann.
Ja, stimmt, es wirkt auch gar nicht ganz so grazil. Ich meine, Kevin Müller ist jetzt nicht, da ist es kein Torhüter, der mir jetzt sofort in den Kopf kommt, wenn ich an das Wort grazil denke.
Er schafft ja gar nicht, den Fuß da noch auszufahren. Das ist meistens so ein Indiz, dass er einfach da fast sein Gewicht drauf gelegt hat und dass er einfach nicht reagieren kann. Und mich das halt bei der Situation überrascht, dass er da auf dem rechten wahrscheinlich sein Gewicht verlagert hat. Also.
Ja. Aber wäre ja eigentlich auch
so der. Natürlich links einfach.
Genau, wollte gerade sagen, also da wäre man ja eigentlich dabei, Schussbein zustellen. Ja. In dem Fall, ne, klar, darauf zu gehen, rechtes Bein ausfallen, linkes Knie geht Richtung Boden. Also sowohl technisch als auch taktisch fand ich jetzt hier keine gute Situation, aber es war, wie ich eingangs schon sagte, einer von ganz wenigen Fehlern, so den die Kevin Müller da gemacht hat, hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Hat Heidenheim da auch lange wirklich im Spiel gehalten und es sah ja auch lange gut aus, ehe man dann kurz vor Schluss das 3:3 noch kassiert hat. An Kevin Müller lag es auf jeden Fall nicht, würde ich da sagen, dass man da jetzt in Anführungsstrichen nur mit einem Punkt rausgegangen ist, aber für Heidenheim sieht es ja tabellarisch eh ganz gut aus.
Hat dazu beigetragen, dass sie da stehen, wo sie stehen.
Ja, und ich finde auch,
ich finde auch,
dass Kevin Müller sich mehr und mehr jetzt in die Bundesliga reingefuchst hat. Also ganz am Anfang in der Saison hat man wirklich noch gemerkt, okay, hier und da ist er noch zu sehr darauf erpicht, vorzuschieben, das 1-gegen-1 zu suchen, hat er manchmal ein bisschen überdreht, finde ich. Aber mittlerweile hat er, finde ich, schon eine ganz gute Mitte gefunden, dass da natürlich immer noch so Situationen dabei sind, in denen er zu früh für mich rausschiebt. Ist klar, aber er ist natürlich auch ein Torhüter, der eher davon lebt, da Druck auszuüben, weil er einfach so eine krasse körperliche Präsenz hat. Das ist natürlich auch klar. Aber wie gesagt, wird auch spannend zu sehen sein, ob das da irgendwie nochmal in der nächsten Saison bei ihm nochmal eine Steigerung gibt. Rein aus taktischer Sicht wird auch sicherlich spannend da zu sehen sein. Für zwei Mannschaften, für die es punktetechnisch gar nicht mehr ganz oder nach wie vor nicht ganz so gut aussieht, sind Bochum und Darmstadt. Bochum verpasst es, trotz 2:0 Führung zu Hause gegen den Aufsteiger, die 3 Punkte einzufahren. Und das lag, ja, Paul, leider auch an Manuel Riemann, der, finde ich, bei beiden Gegentoren nicht gut aussah. Wir schauen mal auf das 1:2 der Darmstädter durch Tim Skarke, der den Ball dort nach innen mitnimmt und dann zentral abschließt. Ball wird, glaube ich, schon mal leicht abgefälscht, aber Riemann, finde ich, also das hat für mich nichts mit seriösem Torwartspiel zu tun, seine Positionierung. Also warum muss Riemann dort 6 Meter vor seinem Tor stehen? Also er steht ja recht lange auch in dieser, oder 5 Meter vor seinem Tor, er steht ja auch recht lange in dieser Position und das war auch wieder kein Hammerschuss, den Skarke dort ablässt. Er wird dann auch so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, Riemann, aber wenn er halt 2-3 Meter weiter hinten steht, auf jeden Fall nah an der Linie, sich Zeit verschafft, kann er den Ball halt locker aufnehmen. So, da muss er nicht irgendwie so komisch mit dem Fuß hingehen. Siehst du das hier ähnlich kritisch oder bin ich da zu kritisch mit?
Also klar, er wird abgefälscht. Er macht ja auch nach dem Zug nach innen so ein paar Meter nach vorne, verpasst aber dann im Moment, sich eigentlich wieder abzusetzen. Weiß nicht, ob er vielleicht spekuliert, dass Skarke den einfach rüberlegt und dass er dann rausschieben kann, weil damit wären beide Bochumer Verteidiger einfach tot und er müsste ein 1-gegen-1 suchen, in dem Jedoch ist es dann halt einfach falsch spekuliert. Also nicht richtig antizipiert, falsch spekuliert.
Aber das
müsste sich in dem Moment schon wahrscheinlich absetzen, dann kriegt er ja auch locker.
Aber ich finde halt auch schon, also in dieser Situation, also Skarke kommt ja wirklich sehr, sehr früh an den Ball. Recht klar an den Ball, hat dann auch, finde ich, recht klar diesen, oder klar erkennbar ist, dass er nach innen zieht. Und Riemann steht und steht und steht an seinem Fünfer, macht dann vielleicht so einen halben Schritt nach hinten, dass er so kurz hinter dieser Fünferlinie steht. Was aber auch das Kraut nicht fett macht. Und selbst wenn der Ball dann seitlich rübergespielt wird, nach links draußen zum Darmstädter Kollegen, was ja erstmal schwierig ist, weil dann ja immer noch ein Bochumer Verteidiger dort stand, in dem Passweg, hat Riemann ja trotzdem noch aufgrund des Winkels eine bessere Ausgangslage, weil er trotzdem ja noch schnell entgegenschieben muss. Also er muss, finde ich, gar nicht ganz an der Linie stehen, aber mindestens 2 Schritte weiter hinten.
Bin ich bei dir.
Also das finde ich, da muss er sich überhaupt gar nicht so früh nach vorne ziehen lassen und dann, ja, also auch ähnlich, ich hatte es bei Riemann ja eh schon recht oft, dass er sich manchmal zu sehr einfach ziehen lässt, zu sehr so von seinen, ist ja auch eh so ein sehr emotionaler Typ, glaube ich, einfach zu sehr einfach Spiele so im Alleingang wieder gewinnen will. So manchmal, das ist, kann manchmal gut sein, so, kann manchmal auch das Scheitern anzünden, aber In der Mehrheit der Fälle, in der Mehrheit der Fälle, diese Saison
ist halt auffällig, wird halt gefühlt zu einem Faktor da unten drin, was wahrscheinlich noch die Saison beeinflusst für Bochum einfach, wenn man da so zwei, drei Situationen hat, wenn man jetzt andere vergleicht, die unten drin stehen, wie Mainz, wo Zentner gerade ein paar Wochen da Punkte festhält, da wird es halt mit Riemann irgendwie dieses Jahr ausschlaggebender Punkt, der vielleicht noch den Endspurt entscheidet, ob es Bochum schafft oder halt nicht. Laut jetziger Sicht eher negativ gesehen.
Ja, also ich finde, also Riemann hat ja trotzdem bisher in dieser Saison, auch wenn ich gerade an das Bayern-Spiel denke, da gab es auch so eine ähnliche Situation. Aber hast du
genau seine Spiele gefühlt gegen Bayern oder gegen Kose? Das ist so typisch Riemann, da ist er drinnen, da performt er, dann ist wieder die Presse, Riemann zieht Bayern den Zahn oder so, und dann gibt es halt wieder Spiele, wo es wirklich hart auf hart kommt, wo es dann halt wirklich auch um die Punkte geht, gerade gegen Mitkonkurrenten, um Abstieg, wo dann halt einfach zu viele Kleinigkeiten sind, meiner Meinung nach, wo er vielleicht dann nicht seine Leistung abrufen kann.
Mhm. Gut, man muss jetzt sagen, Bochum hat jetzt noch 6 Punkte Vorsprung auf Mainz und spielt jetzt am Wochenende gegen Köln. Also das, dann geht es gegen Heidenheim und Wolfsburg. Also sprich, die nächsten 3 Spiele sind jetzt schon für Bochum so genau die entscheidenden, die man halt gewinnen sollte, nachdem man ja vor der Länderspielpause eben gegen jenes Mainz verloren hat, das jetzt mit Robin Zentner, du hast es eben ganz angesprochen, lass uns mal kurz noch die Schnurre dahin machen, bevor wir nochmal auf Manuel Riemann abschließend zu sprechen kommen. Zentner hatte ja jetzt, du warst ja gegen Mainz im Stadion, oder
gegen RB gespielt. Ich habe beide im Spiel, ich habe sogar Mainz-Bochum gesehen.
Aber nicht live im Stadion. Ach doch, auch im Stadion. Ach stimmt, die haben ja auch in...
Mainz.
Stimmt, durch persönliche Kontakte. Da dämmert mir was, genau.
Schrecklich.
Aber Zentner, wie hat er dir gefallen aufgrund seiner Präsenz? Also das kann man ja jetzt vom Fernsehgerät nicht immer ganz so gut nachempfinden. Gerade bei so einem Torhüter wie Zentner, der jetzt eher über seine Physis kommt, würde ich mal sagen. Wie hat er dir gefallen so live?
Also ich bin eigentlich nie Zentner-Fan gewesen. Das ist für mich immer so ein bisschen fragwürdiger, nennen wir es fragwürdiger Torhüter, aber manchmal so Aktionen, auch so Aktionen drin, wo man sich denkt, na, ist das wirklich ein Bundesliga, also ist das ein Bundesliga-Tor, den du erwartest, oder der einfach reicht für die Qualität? Hat natürlich aber die letzten Jahre bei Mainz eigentlich auch mit fast alles richtig gemacht. Gerade letztes Jahr war wirklich eine gute Saison. Und jetzt gerade in der heißen Phase, muss ich sagen, macht er echt wirkt konsequent. Auch wenn es nie immer technisch super aussieht oder immer schön ist, auch was mit Fußtechniken angeht, aber ja, er spielt halt das, was er kann, und das ohne Fehler, und das bringt halt gerade einfach genug Punkte.
Mhm. Ja, ich bin da ein bisschen skeptischer bei Zentner, weil ich bin auch wie du kein großer Fan von ihm. Ich finde auch manchmal, dass er mir zu unsachlich ist in seinen Aktionen. Also geht halt, finde ich, zu oft raus, sucht auch viel zu oft irgendwie das 1-gegen-1, obwohl es gar nicht reif war, solche Situationen. Aber ja, derzeit ist es halt wieder so eine gute Phase. Du hast ja bei ihm das Gefühl, immer so ein bisschen würfeln. Also wenn er jetzt dann irgendwelche Situationen hat, jetzt wie gegen RB, wo du halt einfach viel Szenen hattest, wo jetzt die glücklich gehalten wurden, wo er sich natürlich jetzt nicht dafür rechtfertigen oder schämen muss oder sonst irgendwas, will ich jetzt gar nicht negativ ihm auslegen. Und es waren trotzdem ja viele Sachen, wo er sich einfach nur so reingeschmissen hat, so auf gut Glück, aufgrund seiner puren Körpermasse.
Halt Entscheidungsfindung. Er trifft halt eine Entscheidung, und gerade in dem letzten Spiel jetzt, er hat es ja halt durchgezogen, auch diesen einen Block, den er da, wo er eigentlich schon lag und schnell hochkommt, noch so 1-2 Meter oder 1,5 nach vorne macht, um einfach da einen besseren Winkel zu haben. Ist halt trotzdem irgendwie zur Zeit, ja, Entscheidung, okay, er trifft es, und dann lebt er halt von Emotionalität irgendwie gerade ein bisschen und findet da ein wenig Sicherheit, sagen wir es mal so.
Ja, du würdest jetzt auch sagen, wenn wir jetzt bloß mal die Mannschaften da unten uns anschauen, also ob das jetzt Darmstadt ist mit Marcel Schuhen, Köln mit Marvin Schwebe, Riemann hat mir eben schon angesprochen, da auch im Tor bei Bochum, oder jetzt auch Zentner, würdest du da sagen, dass Zentner der ist, da den größten Impact haben kann für sein Team da unten drin? Die meisten Punkte auch sichern könnte?
Nach den letzten Spielen, seit sie den Trainer gewechselt haben, muss ich sagen, könnte das, ja, stimme ich da nicht zu, aber weil.
Ich frage mal, also ich sehe da zum Beispiel einen Schwebe oder einen Riemann Also wobei den Riemann sehe ich da auf ähnlicher Stufe wie Schwebe, weil halt irgendwie gefühlt alles passieren kann. Das ist wie Würfeln so. Ne? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.
Er ist so. Der konstanteste, würde ich sagen, von denen in den letzten Wochen. Ne, lass mir mal jetzt die Saison raus, nehmen wir die letzten acht Spiele. Mhm. Dann würde ich sagen, ist er wahrscheinlich der konstanteste.
Hat trotz acht Gegentoren gegen Bayern München. aber ich weiß, was du meinst, ja. Das ist, hat auf jeden Fall das größte.
Leverkusen ein gutes Spiel gemacht eigentlich. Hat da lange gut gehalten. Gegen Bochum auch.
Trotz dieser Flutschfinger.
Ja.
Das war doch gegen Netz. Aber es
kann auch passieren. War gefühlt Weltklasse. Da haben wir gedacht, oh, ja. Was passiert hier? Da hat er alles gehalten. Klar hat er dann den Bock drin gehabt, aber aus Fehlern
lernen. Das ist ja auch immer die ganze Wahrheit, die immer doch trotz alledem mit dazugehört zum Spiel, dass man trotz so kleiner Fauxpas trotzdem ein gutes Spiel machen kann, das tut, auch wenn da einer mal durchrutscht. Auch einer durchgerutscht ist auch Manuel Riemann, der dann beim 2:2 durch Wilhelmsson abermals nicht gut aussah. Paul, was machen wir mit dieser Situation? Also Wilhelmsson kommt dort in den Strafraum rein, ist dort Verlängerung zu 5-Meter-Eck, kommt dann zum Abschluss, harter Abschluss aus kurze Eck. Riemann hat einen sicheren Stand, hat, finde ich, eine gute Position. Aber finde ich, einfach falsche Fangtechnik.
Ja,
also, ich weiß gar nicht, ob ich den Ball überhaupt fangen muss. Also versucht diesen Korbgriff auf Halshöhe gefühlt.
Ich weiß nicht, es wirkt so wie, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt, wie ich ihn abwehren soll. Wie so ein Zwischending, so viele Gedanken, keine Ahnung, nicht wirklich wach im Kopf. Er guckt ja so ein bisschen komisch hinter sich, als ob er gar nicht wusste, wie der Ball überhaupt kommt oder wo er so ein bisschen steht, keine Ahnung.
Mhm. Findest du, dass das überhaupt die richtige Entscheidung war? Also dieses bloß sich anschieben lassen, also ich finde auch, dass er ein bisschen zu festgelegt schon steht, wenn man das halt so sagen kann. Also aus dieser kurzen Distanz ist es natürlich dann immer schwierig, dann noch irgendwie in den Beinen unten agil zu sein, flexibel zu sein, aber da, wenn er vielleicht ein bisschen lockerer steht, auch gar nicht ganz so breit, dass er vielleicht einen halben Sidestep irgendwie so hinbekommt, den Ball dann quasi mit der Hand
lässt sich halt auch relativ tief reinfallen hin. So ein bisschen.
Ja, genau.
Ist halt dann, ja, ist ja meistens auch noch ein Spannungsproblem, weil wenn du relativ tief stehst, dann da oben noch viel machen zu können und du schon so leicht nach vorne geneigt bist. Also, was ja eigentlich gut ist im Oberkörper, aber halt meiner Meinung nach nicht in Knien in dem Moment. Ja.
Ja, also können wir auch jetzt hier von einem, da müssen wir eigentlich schon einen Torwartfehler sprechen, also da führt ja kein Weg dran vorbei. Ja, und dann, so steht es dann eben für, oder endet das Spiel dann eben nur 2:2 aus Kölner Sicht. Für Darmstadt natürlich wieder Moral bewiesen, einen Punkt geholt, auch wenn sie jetzt, glaube ich, da unten im Abschiedskampf recht schwierig werden wird, da nochmal Akzente nach oben zu setzen. Aber Mainz ist ja auch nicht unendlich weg. Also von daher könnte Darmstadt da auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Da müsste man jetzt aber einfach mal anfangen zu gewinnen.
Das ist interessant, weil alle eigentlich gegeneinander gefühlt irgendwie nochmal spielen und eine spannende Schlussphase. Die haben alle kein unglaublich schweres Programm. Ja.
Ja, ich wollte sagen, also bei Darmstadt waren ja jetzt diese schwierigen Spiele eigentlich schon da mit RB und auch Bayern zuletzt. Aber jetzt eben Darmstadt gegen Mainz nächste Woche und dann spielt man zu Hause gegen Freiburg und dann in Köln, bevor es dann am 28. nach
Köln geht auch noch
zu Hause gegen Heidenheim geht.
Das wird nochmal spannend.
Es wird nochmal zäh und spannend.
Zäh wird spannend. Spielen durch das Zäh.
Ja, vielleicht beglückt uns die Sonne wieder mit einem Einzelspiel. Das wäre ja fantastisch zum Sonntag. Oder gar zum Freitag
nach Mittag. Gut, Leverkusen spielt immer Abend, Sonntag, deshalb.
Das stimmt. Das wir können aber kurz auf deine Leverkusener schauen. Wir haben jetzt gar keine einzelnen Szenen, weil ich fand jetzt ähnlich wie bei Zentner, hat Olli Baumann auch wieder auch ein sehr, sehr gutes Spiel wieder gemacht. Seine Mannschaft ja fast einen Punkt gesichert, hätte ich beinahe gesagt. Aber dann kam ja am Ende Patrick Schick nochmal. Wie immer in den letzten Wochen hat er wieder getroffen, kurz vor Schluss oder in der Nachspielzeit noch. Aber Baumann, krasser Typ. Also ohne den hätte wir dann Leverkusen wahrscheinlich halt schon früher das oder definitiv das 2:1 oder das 1:1 gemacht.
Super Spiel gemacht. Viele zur Verzweiflung getrieben. Wahrscheinlich auch zu Recht einer der Top 4 Tore in Deutschland. Arbeitet daran, eigentlich ja, bei der Heim-EM dabei zu sein, denke ich mal. Okay, Leno auch eine solide Saison, richtig gute Saison, aber klar ist dann Baumann vielleicht in der Bundesliga ein bisschen im Vorteil auch einfach vom Blickpunkt. Also können wir eigentlich zufrieden sein.
Ja, und Nagelsmann ja als ehemaliger Trainer von Hoffenheim auch weiß, was er an ihm da hat.
Ruhiger Typ,
dazu sagen.
Wahrscheinlich bestimmt auch richtig guter Teamplayer, passt gut ins Team wahrscheinlich auch rein, einfach als trotzdem Erfahrung, Ruhe ausstrahlen. Ja. Kann bestimmt da das ein oder andere noch im Weg geben, ein paar jungen Jungs.
Mhm. Ja, gerade den jungen Spielern, die Nagelsmann da jetzt beim letzten Lehrgang da mit nominiert hat. Und vielleicht abschließend noch zu Baumann eben, das war halt auch gefühlt wieder so ein Pokalspiel, weil er sich auch wieder in jeden Ball so reingeschmissen hat, versucht hat irgendwie alles dort zu parieren. Das waren jetzt auch nicht immer irgendwelche technisch sauberen Dinger, wie man sonst bei ihm kennt, sondern einfach nur, ja, ich habe halt irgendwie Doppelparade dabei, so, ja, aber die so halt gut war. Aber so jetzt schwieriger wäre jetzt hier zu analysieren im Podcast, weil es halt...
Wir hatten das ja mal in einer Folge mit Sommer, wo er damals frisch von Gladbach zu Bayern gegangen ist, wie unterschiedlich das Spiel doch ist, wenn du halt 10, 15 Schüsse aufs Tor bekommst und dann langsam drinne bist oder wie bei Ulreich halt jetzt der erste drinne ist. Das macht dann halt schon einen Unterschied. Ja, du ziehst dich ja an Aktionen hoch und wenn du dann gegen Leverkusen 15 gehalten hast, da denkst du eigentlich nicht, dass du noch 2 bekommst. Aber ja.
So ist es dann leider manchmal oder vor allem halt auch in dieser Saison, wenn man gegen Leverkusen spielt, dass man da einfach immer damit rechnen muss, dass Schick dann kurz zum Schluss mal irgendwie den Fuß oder seine Birne hinhält.
Und einfach auf der Position halt auch. Gegen Zentner so, gegen Baumann so. Gegen vielen dieses Jahr so. Gutes Spiel gemacht und dann. Ja.
Dich als Leverkusen-Fan wird es freuen und es wird auch nicht mehr lang dauern. Ich glaube, 29. Spieltag war es jetzt. Zu dem Zeitpunkt könnte Leverkusen frühestmöglich Meister werden. Mal schauen, ob wir dich dann da nochmal einladen oder ob es zu einem späteren Zeitpunkt ist oder ob du dann noch.
Ja, ich hoffe eigentlich nicht so.
Im 04. Himmel sein
wirst. Ja, ich hoffe eigentlich nicht darauf, dass es so früh passiert. Nicht, dass wir das Bayern-Syndrom dann haben, dass wir dann danach runterfahren und klar, ist gut, wir es noch anbieten. Da gibt es noch einen kleinen Ansporn wahrscheinlich, aber mal sehen.
Wir werden es sehen, Paul. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute mal wieder mit dabei gewesen bist. Hat ja lang genug gedauert, dass es mit dir geklappt hat. Vielleicht klappt es ja dann irgendwann, dass du es mal mit Tino Kalis zusammen nochmal schaffen, wir zu dritt. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich... Liebe Grüße an die Budissa, genau. Wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir für die neue Saison, mindestens für die neue Saison, mal vornehme, dass wir hier zu dritt nochmal...
Gibt es denn dann eigentlich auch Folgen zur EM oder machst du da einen Sommerurlaub?
Na gut, das kann ich jetzt mal hier spoilern. Ja, es wird auf jeden Fall was geben zur EM. Deswegen könnt ihr da auf jeden Fall alle gespannt sein, wie es da weitergeht. Du bist ja natürlich auch wieder herzlich eingeladen, Paul, wenn es dann zur EM darum geht. Neuer und oder Ter Stegen, wer auch immer dann im Tor steht, oder nicht, vielleicht wird es ein ganz anderer, oder Baumann oder Leno Trapp, wer auch immer da noch mit in die Verlosung reingeworfen wird. Das werden wir dann alles zu gegebener Zeit besprechen und allen Hörerinnen und Hörern wünsche ich noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann nächste Woche Montag wieder zu bekannter Zeit und an bekannter Stelle. Bis dann.
Tschüss.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Titan, der Zukunft für Torwarthandschuhe. Mit dem Code PODCAST sicherst du dir 20% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Shop.